zum Leben geboren. Ich habe lange überlegt, wie ich die Predigt überschreiben könnte. Geboren, um zu leben. Geboren, um zu sterben. Zum Sterben geboren. Ich habe mich dann dafür entschieden, zum Leben geboren. Ein Pfarrer, Joachim Musiolik, schreibt über seinen Vater: Im Advent 1944 war er als Sanitäter auf dem Transporter Nottingham in der Ostsee unterwegs. Das Schiff wurde torpediert und sank. Sein Vater lehnte sich gerade ab, als ihn ein zugeworfener Rettungsring am Kopf traf. Er stürzte ins Wasser und ging gleich unter. Die Schwimmweste eines abgeschossenen Piloten hielt ihn über Wasser. Eiskalt war die Ostsee an jenem Nikolaustag. Sein Vater hatte schon das Bewusstsein verloren und trieb Stunden im Meer. Zusammen mit etlichen Ertrunkenen wurde er aufgefischt. Er wurde mit einem Heizstrahler aufgewärmt. Das Erste, was er hörte, waren die Rufe der Helfer: Er kommt wieder, er kommt wieder. Der Kapitän schenkte ihm zum Tag der Rettung eine Flasche Cognac. Später hat mein Vater am 6. Dezember mit dieser Marke auf seinen zweiten Geburtstag angestoßen. Der zweite Geburtstag. Weiter leben dürfen. Der Mann im Meer bekam eine zweite Chance. Kann man das mit dem Begriff Wiedergeburt bezeichnen? Was verstehen wir unter Wiedergeburt? Die meisten unserer Zeitgenossen denken dabei an Reinkarnation, das heißt übersetzt eigentlich Wiederfleischwerdung. Wer so das Wort Wiedergeburt versteht, geht von der Unsterblichkeit der Seele aus. Mit anderen Worten, die Seele des Menschen lebt ewig und kommt immer wieder in einem anderen Körper auf dieser Welt. Das wäre dann übrigens auch eine gute Erklärung für das Aussterben von Tierarten. Wisst ihr wieso? Wenn die menschliche Bevölkerung explodiert, aber die Zahl der vorhandenen Seelen konstant ist, also immer gleich viel Seelen auf der Welt sind, das wäre ja die logische Folge davon, dass man an die Unsterblichkeit der Seele glaubt, dann führt das zum Aussterben von Tierarten, weil der Bedarf an Seelen ja irgendwie gedeckt werden muss. Reinkarnation ist in den östlichen Religionen wie ein Fluch. Immer wieder auf dieser Erde müssen, ohne Aussicht auf die Verbesserung der Situation. Weil der Mensch meistens erkennt, dass er irgendwie nicht gut ist, dass er immer wieder Böses tut. Das ist nicht schön. Im Westen ist der Gedanke der Reinkarnation so anziehend, weil man denkt, was ich in diesem Leben gelernt oder nicht geschafft habe, kann ich im nächsten Leben verwirklichen. Der Entwicklungs- und Evolutionsgedanke, der Fortschrittsoptimismus lässt die Lehre von der Reinkarnation in einem hellenden Licht erstrahlen. Aber Wiedergeburt im Neuen Testament? Wiedergeburt im biblischen Sinn meint etwas anderes. Da müssen wir zunächst festhalten, dass das griechische Wort für Wiedergeburt als Substantiv nur an zwei Stellen im Neuen Testament steht. Im Lateinischen wäre es Regeneratio, im Griechischen Anagenesis. Und da steht im Titus 3, Vers 5, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Bad der Wiedergeburt. Die Vertreter der Taufwiedergeburtslehre beziehen sich auf diese Stelle. Die sagen, wenn jemand getauft wird, das ist die Stunde der Wiedergeburt. In Matthäus 19, Vers 28, da heißt es: Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Hier steht das Wort Wiedergeburt für die Auferstehung in Gottes neue Welt, wenn er alles neu macht. Ich denke, dafür steht auch der Vergleich mit der Raupe und dem Schmetterling. Man könnte sagen, wir kriechen hier auf der Erde rum, aber wenn wir von oben her geboren sind, dann bekommen wir bei der Auferstehung eine ganz neue Daseinsform. Die wird so neu, so anders sein, so wie der Schmetterling der Raupe nicht mehr ähnelt. Als Schmetterling kriecht die Raupe nicht mehr auf Blättern herum. Der Schmetterling fliegt und hilft seinem Schöpfer bei der Vermehrung und Befruchtung der Pflanzen. Das, was wir mit meinen, wenn wir sagen, ich bin wiedergeboren, meint etwas anderes, nämlich von Neuem, von oben, von Gott her geboren werden, so wie es im Johannesevangelium auch ganz deutlich geschrieben steht. Johannes 3, in den Versen 3 bis 8 heißt es, Jesus antwortet und sprach zu ihm, gemeint ist Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ist uns aufgefallen, da steht eben nicht, ihr müsst wiedergeboren werden. Aber so hatte es Nikodemus verstanden. Er dachte, er müsste als Erwachsener wieder in der Mutter Leib, um wiedergeboren zu werden. Hier steht ganz bewusst, von Neuem geboren werden. Von oben geboren werden. Es meint, von Gott her geboren werden. Petrus verwendet das Wort wiedergeboren als Verb in seinem Brief. Wir lesen dann noch den Abschnitt um den Wochenspruch herum. Aber auch er meint dieses von Neuem geboren werden, von oben geboren werden, von Gott her geboren werden. Stellen wir uns mal vor, wie das damals gewesen sein könnte. Petrus trifft sich mit seiner Hausgemeinde in Rom zum Gottesdienst. Die Umstände sind äußerst unsicher. Petrus macht den Christen um sich herum Mut, indem er sie an die Lage erinnert, in der er sich kurz nach der Kreuzigung befand. Petrus erzählt, wie sie sich damals am ersten Tag der Woche versammelt hatten. Die Türen waren verschlossen, denn wir hatten ja Angst vor dem Zugriff der Religionsbehörden. Die Juden würden uns doch nicht in Ruhe lassen, jetzt wo sie unseren Meister schon kreuzigen ließen. Und plötzlich war Jesus da, mitten unter uns. Wir wussten nicht, wie er reingekommen ist. Wir wussten eigentlich gar nichts mehr. Ja, die Frauen hatten erzählt, dass das Grab leer war. Aber wir dachten eher daran, dass man den Leichnam irgendwo anders hingelegt hatte. An Auferstehung dachte von uns zuerst überhaupt keiner. Aber nun war Jesus da. Erst dachten wir, es sei ein Geist. Oder wir hätten alle zusammen eine Halluzination. Aber Jesus war da und sagte einfach, Friede sei mit euch. Könnt ihr euch vorstellen, wie mir da zumute war? Das letzte Mal, als ich Jesus mich angeschaut hat, es war kurz vor seiner Hinrichtung. Da hat mein ganzes Versagen vor meinem inneren Auge gestanden. Meine große Klappe, mein Versprechen, die ich nicht einhalten konnte. Und jetzt ist Jesus da und sagt einfach, Friede sei mit euch. Mir ist eine riesige Last vom Herzen gefallen. Alles vergeben. Keinerlei Vorwürfe. Wisst ihr, wie ich und auch die anderen da innerlich so richtig froh wurden? Das kann man gar nicht beschreiben. Und dann blies er uns an und sagte, nehmt hin, den Heiligen Geist. Das war für mich der Neuanfang. Die zweite Chance. Wie eine neue Geburt, aber eine Geburt von oben, eine Geburt von Gott her. Wir haben das alles erlebt, jeder auf seine Weise. Thomas zum Beispiel war an diesem Sonntag nicht da. Als wir ihm davon erzählten, was wir erlebt haben, wollte er es nicht glauben. Ich muss es selbst sehen, ja, und besonders die Wunden von der Kreuzigung, sonst kann ich es nicht glauben, hat er gesagt. Und stellt euch vor, eine Woche später ist Jesus wieder da. Einfach so. Diesmal ist Thomas auch mit dabei. Und Jesus geht direkt zu Thomas hin. Er kannte seine Zweifel und hat ihn davon freigemacht. So hat Thomas dann sich auch zu Jesus bekannt und ausgerufen, mein Herr und mein Gott. So wurde auch Thomas völlig verändert. Ich ließ meine Schuldgefühle zurück. Thomas legte seine Zweifel ab. Unsere Herzen und unser Denken wurden von Jesus völlig verändert. Die kleine Hausgemeinde, in der Jesus das erzählte, wurde durch seine Worte ermuntert und aufgerichtet. Ja, viele von ihnen hatten schon Ähnliches erlebt. Sie kannten die Furcht vor der staatlichen Macht. Sie kannten ihre Fehler und Schwächen und auch die Zweifel, die sich immer wieder einschlichen. Und nun ermunterten sie den Petrus, das musst du aufschreiben, damit auch andere dadurch gestärkt werden, damit auch sie getröstet werden in den Anfechtungen, die überall auf uns lauern. Petrus ruft Silvanus zu sich, Silvanus, komm, nimm Papier und Feder. Diesen Brief schreibt Petrus, der Apostel von Jesus Christus, nach Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Ich schreibe an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben, mitten unter Ungläubigen. Gott, der Vater, hat euch erwählt, wie er es von Anfang an beschlossen hatte. Er hat euch durch den Heiligen Geist ausgesondert und zubereitet, damit ihr euch Jesus Christus im Gehorsam unterstellt und durch sein Blut reingemacht werdet. Gnade und Friede sei mit euch in immer reicherem Maße. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns von Neuem geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, so dass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und nun versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist, als Gold im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seine Herrlichkeit offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, so hat Luther es übersetzt in Vers 3. Von Neuem geboren werden, von oben geboren werden, bezeichnet es Treffende, was da gemeint ist, wie wir es vorhin aus Johannes 3 gelesen haben. Dieses Ereignis jedenfalls ist der bedeutendste Einschnitt im Leben eines Menschen. Dieser Einschnitt, dieses von Neuem, von oben geboren werden, macht aus einem Nichtchristen einen Christen, macht aus einem Menschenkind ein Kind Gottes. Da findet ein Herrschaftswechsel statt. Also, das, was die Bibel mit von neuem geboren werden beschreibt, geschieht nicht erst nach dem Tod, sondern zu unseren Lebzeiten hier auf Erden. Es lässt sich durchaus mit unserer natürlichen Geburt vergleichen. Jeder Mensch wird geboren. 9 Monate nach Beginn des Lebens muss das Kind den schützenden Bauch seiner Mutter verlassen. Die Entwicklung des Körpers im Mutterleib hat einen klar definierten Abschluss. Die Geburt bringt das Kind ans Tageslicht. Manche sagen auch, das Kind erblickt das Licht der Welt. Dieses von neuem geboren werden in der Bibel meint, ein Mensch erblickt in Jesus Christus das Licht der Welt. Und diese Neugeburt ist der Anfang deines Glaubens. Wenn du von neuem von Gott her geboren bist, dann bist du Christ. Von da an beginnt dein neues Leben in Gottes Reich, dein Leben unter der bewussten Leitung des Heiligen Geistes. So wie der natürlichen Geburt schon 9 Monate Entwicklung vorausgehen, so geht auch diese Neugeburt eine Entwicklung im Glaubensleben voraus. Das ist allerdings kein fester Zeitabschnitt. Der eine beschäftigt sich Monate und Jahre mit dem Glauben, ehe er sein Leben unter die Regie Jesus stellt. Ein anderer hört von Jesus und macht gleich alles klar. So wie Matthäus am Zoll. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und ging mit Jesus. Diese Zeit vor der Wiedergeburt ist meistens damit gefüllt, dass du dich mit dem christlichen Glauben beschäftigst und Jesus Christus kennenlernst. Gottes Geist hat in dir Fragen geweckt. Vielleicht Zweifel an deiner bisherigen Lebenseinstellung sind dir gekommen. Sünde und Schuld, Fehlverhalten hat Gottes Geist aufgedeckt und so an dir gearbeitet. Und manche denken dann, sie sind schon Christen. Für die Leute, die dich kennen, sieht es so aus, als seist du schon Christ. Du besuchst schon Gottesdienste, du liest in der Bibel, du bist vielleicht schon getauft. Aber solange du noch selbst die Regie in deinen Entscheidungen hast, solange Jesus noch nicht dein Herr ist, da bist du noch nicht wiedergeboren. Wiedergeburt ist der Zeitpunkt, an dem du nun auch Ja sagst zu Jesus Christus und dein Leben in seine Hand legst. Unsere Geburt verdanken wir unseren Eltern, und doch ist es Gott, der uns im Mutterleib wunderbar gebildet hat, der uns Arme und Beine, Mund und Nase gegeben hat, Sinne und Verstand geschenkt hat. Bei unserer Geburt haben einige Menschen mitgeholfen. Da war vielleicht die Hebamme, der Arzt, die unserer Mutter beigestanden haben. Bei der neuen Geburt von Gott ist es ähnlich. Manch hat dir von Jesus erzählt oder im Alltag vorgelebt, was es heißt, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Der Vater im Himmel aber, der deine Neugeburt überhaupt erst ermöglicht, ist Gott selbst. Sein Heiliger Geist bewirkt in dir, dass du an ihn und an Jesus Christus glauben kannst. Ostern, die Auferstehung Jesu Christi, ist die Grundlage dafür, dass du von Neuem geboren werden kannst, dass du Christ werden kannst. Und so wie unsere natürliche Geburt ein Geschenk Gottes an uns ist, ist auch die Neugeburt von Gott her sein großes Geschenk an uns. Jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus findet, sagt neu die Botschaft, Gott hat die Welt noch nicht aufgegeben. Gott besiegt die Sünde, indem er den Sünder erneuert und errettet. Er besiegt den natürlichen alten Adam, indem der neue Adam, Christus, in ihm von oben her geboren wird. Wenn du wiedergeboren bist, dann ist das nicht dein Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes aus Erbarmen. Und diese Neugeburt geschieht da, wo du das Wort Gottes in Gehorsam aufnimmst. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer an Jesus glaubt, ist von Neuem geboren. Und wer von Neuem geboren ist, glaubt an Jesus. Wer von Neuem geboren ist, der ist zum Leben geboren, zum ewigen Leben, das nicht mehr vom Tod begrenzt wird. Zum Leben geboren, Ausrufezeichen. Wer nicht von Neuem geboren ist, ist letztlich geboren, um irgendwann zu sterben. Also Christen, die nicht wiedergeboren sind, gibt es nicht. Entweder du bist ein wiedergeborener Christ oder du bist kein Christ. Was anderes gibt es nicht. Oder vielleicht müsste man sagen, es gibt noch die werdenden Christen. Im Vergleich mit uns natürlichen Menschen wären das dann die Embryonen, die werdenden Menschen, die schon Menschen sind, aber noch sich entwickeln müssen, bis es zur Geburt kommt. Sie sind schon ganz Mensch und werden es noch. Aber wir merken auch, dass hier der Vergleich gesprengt wird. Wir werden von Neuem geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gottes neue Welt ist angebrochen, seit Jesus von den Toten auferstanden ist. Und trotz dieser Auferstehung tragen wir Jahr um Jahr geliebte Menschen zu Grabe. Gottes neue Welt hat sein Ostern seit der Auferstehung Jesu begonnen, aber sie ist noch nicht vollendet. Weil Jesus auferstanden ist, können wir und haben wir diese lebendige Hoffnung in uns. Und deswegen kann Petrus schreiben, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Ja, zum Leben geboren durch diese Neugeburt mit der lebendigen Hoffnung. Mit dieser Neugeburt wirst du ein Kind Gottes und damit wirst du zum Erben der neuen Welt Gottes. Und durch die Auferstehung Jesu erhalten wir das ewige Leben schon hier und heute. Mit diesem Herrschaftswechsel beginnt dein Leben, diese neue, diese lebendige Hoffnung. In wie vielen Menschen ist heute die Hoffnung erstorben und tot? Viele leben so, als seien sie zum Sterben geboren. Sie erwarten nichts mehr von ihrem Leben, weil es ihnen übel mitgespielt hat. Vielleicht ist ein naher Angehöriger gestorben oder eine Beziehung ist in die Brüche gegangen. Gott will uns die Kraft geben, dass wir an solchen Dingen nicht zerbrechen. Er will uns die Kraft geben, die wir dann auch immer wieder weitergeben können und selbst weitergehen können. Weil du zu Gott, dem Vater, gehörst, gehört dir auch die Zukunft angesichts von Scheitern und Tod. Die lebendige Hoffnung besteht darin, dass Gott den scheinbar am Kreuz gescheiterten Jesus von den Toten auferweckt hat. Seine Auferstehung ist die Bürgschaft für unsere Auferstehung, schenkt uns lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott. Angesichts dieser hoffnungsvollen Zukunft stellt sich uns die Frage, was ist unser Lebensziel? Ein langes oder ein ganzes Leben? Ein reicher Mann hat sich eine wunderbare Villa bauen lassen. Er bezieht sein Traumhaus mit all seinen herrlichen Räumen und Schätzen. Doch bald kann er sich nicht mehr so richtig darüber freuen und denkt, wie vergänglich ist doch das Leben, wenn ich jetzt noch 300 Jahre leben könnte. Ob wir das überhaupt aushalten, noch 300 Jahre zu leben? Und andererseits wäre das nicht noch zu wenig für uns Menschen mit so einem unstillbaren Verlangen nach Lebensdurst? Hinter dem Wunsch nach einem langen Leben verbirgt sich der Trugschluss, dass sich ein Leben durch seine Länge und Dauer erfüllen würde. Gott hat sich das menschliche Leben anders gedacht. Man könnte sagen, er hat es in drei Stufen geordnet. Und sie alle drei bilden ein ganzes, ein volles, ein richtiges Leben. Die erste Stufe ist das irdische Leben. Von einer Mutter werden wir als Menschenkinder geboren. Das ist ein Wunder und ein Geschenk. Aber unser irdisches Leben als Menschenkind ist davon geprägt, dass unsere Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst gestört ist. Und der Mensch wird so lange nicht glücklich und zufrieden sein, solange diese Beziehungen nicht in Ordnung sind. Die zweite Stufe wäre dann das geistliche Leben. In der neuen Geburt von oben wirst du von einem Menschenkind zu einem Gotteskind. Auch das ist ein Wunder Gottes und ein Geschenk. Das geistliche Leben, das Leben im Glauben, zielt dann auf das nächste, auf die dritte Stufe, auf das ewige Leben. In der Auferstehung mit einem neuen Leib, in einer neuen Welt vollendet sich unser Leben. Alle drei Stufen gehören zusammen. Jede ist wichtig und alle drei bilden das Ganze, das volle Leben. Gott wartet mit seiner ganzen Liebe auf dich, um dir nicht unbedingt ein langes, aber ein ganzes Leben zu schenken. Deswegen zum irdischen, zum geistlichen, zum ewigen Leben geboren. Ausrufezeichen. Amen.